darf Sie herzlich willkommen heißen zu dieser vorweihnachtlichen Woche und Vorlesung. Zunächst einmal eine Frage, die noch zu klären ist. Also ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass der Leistungsnachweis für die Studienleistungen ja eine Klausur sein wird. Und da wollte ich jetzt gerne noch mal wissen, wie viele von Ihnen an dieser Klausur teilnehmen werden. Könnten Sie sich mal melden, damit ich mal eine Vorstellung bekomme? Oh, das sind ja doch ziemlich viele. Also ich schätze mal, würde ich mal sagen, so 40 überschlagsmäßig. Gut. Ja, ich denke, dass ich da überlegen muss, wie umfangreich die Klausur wird, weil es ist ja dann ein Korrekturproblem. Je mehr Sie sind, desto mehr muss ich dann ja korrigieren und ich muss schauen, dass ich das möglichst handhabbar mache. Also ich stelle mir vor, dass es schon eine, also jetzt nicht eine bloße Ankreuzklausur ist mit falschen und richtigen Antworten, sondern schon etwas, wo man ein bisschen denken muss. Aber vielleicht kann man es ja ein bisschen mischen. Ich denke, ich werde einen Teil der Fragen so eher formulieren, dass Sie hier was ankreuzen können, ja oder nein, falsch oder richtig. Also Petrarca lebte im 17. Jahrhundert, ja oder nein. Dass diese Fragen, aber dann auch zumindest eine Frage für jede Gruppe und da können Sie dann auch selber festlegen, ob Sie jetzt mehr Italienisch machen oder mehr Französisch. Da haben Sie dann Wahlmöglichkeiten. Das muss dann auch natürlich korrespondieren. Sie schreiben bitte auch hin, ob Sie den Schein jetzt machen in französischer oder in italienischer oder ob es egal ist, dann können Sie es auch natürlich, wenn Sie beides studieren, aber ich glaube auch dann muss man sich ja festlegen, weil dann ist es ja entweder für den einen Teil oder für den anderen Teil des Studiums anzurechnen. Ja gut, also das klären wir noch. Also ich stelle mir in so eine Mischung vor, dass man einerseits so Wissensfragen hat, die aus den Folien und aus den Vorlesungen, wie sie im Internet aufgezeichnet werden, klar beantwortbar sind. Und dann eben eine oder zwei Fragen, bei denen man ein bisschen nachdenken muss, bei denen vielleicht ein Textauszug kommt, zu dem man dann etwas sagen muss. Ja, nennen Sie typisch mittelalterliche Merkmale an diesem Text zum Beispiel. Ja. Und dann können Sie ja aus der Kenntnis dessen, was Sie hier gelernt haben, können Sie das dann übertragen und abstrahieren und beantworten. So in dem Sinn, also Sie sollen jetzt keine Aufsätze schreiben, nichts Ausuferndes, sondern eher schon punktuell, aber durchaus dann eben auch mit Intelligenz und mit Nachdenken soll es verbunden sein, denn es ist ja nicht bloß ein Nürnberger Trichterverfahren, in dem man oben was reinsteckt und unten dann das Ganze wieder rauskommt, sondern es soll ja von Ihnen auch verarbeitet werden. Ja, damit hoffe ich, dass ich die Frage, die mir gestellt wurde, beantworten konnte. Jetzt kommen wir zur heutigen Stunde. Gegenstand dieser Stunde ist, wie Sie sehen können, Francesco Petrarca. 19.12. also hier Petrarca und der Titel lautet Petrarcas Canzoniere. Ich möchte Ihnen, wie ja schon in den vergangenen Sitzungen ich das auch gemacht habe, das Werk, das heute im Mittelpunkt steht, in einer Sitzung ausgewählt, selektiv präsentieren. Und natürlich gilt auch heute das, was schon in den letzten Sitzungen galt, dass das nur ein kleiner Teil dessen ist, was man sagen könnte. Man könnte eine ganze Vorlesung zu diesem Text halten. Vielleicht ein paar Vorbemerkungen. Warum ist dieser Autor und vor allem dieses Werk bedeutsam? Ja, worin liegt die historische Bedeutung des Autors und seines Werkes? Petrarca wurde 1304 geboren und starb 1374, war also hatte annähernd die gleiche Lebenszeit wie Boccaccio. Boccaccio war etwas jünger, 9 Jahre jünger, aber das waren Zeitgenossen, 1304 bis 1374. Und er hat quantitativ sehr viel gemacht. Der Canzoniere ist nur ein geringer quantitativer Anteil seines Gesamtwerks, aber es ist interessant, dass er diesen Canzoniere, diese Sammlung von Gedichten in der Volkssprache sein halbes Leben lang bearbeitet hat. Ja, also er fing in den 30er Jahren an und er wurde mit seinem Tod fertig, 1374. Also er hat nahezu 40 Jahre immer wieder an diesem Werk gearbeitet, Einzelgedichte geschrieben und die dann angeordnet zu größeren syntagmatischen Verbindungen und hat eben genauso wie sein Vorgänger Dante aus seinen lyrischen Dichtungen ein Buch zu machen versucht. Das ist ein wichtiger erster Hinweis auf die Bedeutung dieses Textes für sein eigenes Werk. Nun hat er sich darüber in seinen lateinischen Texten, in seinen Briefen, er hat sehr viele Briefe geschrieben, in lateinischer Sprache, und da hat er sich auch über seine Gedichte in der Volkssprache geäußert, und zwar sehr abfällig. Er hat die mit abwertenden Bezeichnungen versehen und hat zum Beispiel gesagt, das seien also Nichtigkeiten, nugae, Nichtigkeiten, also nicht der Rede wert. Das eigentliche Werk, das offiziell wichtige Werk, ist das in lateinischer Sprache gewesen für ihn, offiziell. Warum? Weil er, genauso wie sein Freund und Zeitgenosse Boccaccio, ein früher Humanist gewesen ist. Er hat also sich sehr viel auch mit antiken Manuskripten beschäftigt. Er war Philologe, er hat Editionen gemacht, er hat die Texte versucht, in ihren ursprünglichen Zustand zurückzubringen, zu restituieren, und hat sein ganzes Leben stilisiert, auch im Sinne der Antike. Ich möchte hier mal ein Beispiel Ihnen vorlesen aus einem dieser Briefe. Und zwar, wo habe ich es? Da sagt er, dass er lieber in der Antike gelebt hätte als in der Gegenwart. Na, finde ich es nicht. Moment, entschuldigen Sie. Das muss doch hier sein. Ja, genau, hier. Er hat also geschrieben in seinem Brief an die Nachwelt, ich lese es gleich auf Deutsch vor: ganz besonders beschäftigte ich mich neben zahlreichen anderen Aktivitäten mit der Erforschung des Altertums, da mir die Gegenwart immer missfallen hat, so dass ich hätte mich nicht die Zuneigung zu den mir Nahestehenden in eine andere Richtung gelenkt, mir immer gewünscht hätte, in einem beliebigen anderen Zeitalter zu leben und die Gegenwart zu vergessen, in dem ständigen Bestreben, mich geistig in andere Zeiten zu versetzen. Ja, also Gegenwart wird abgewertet und andere Zeiten, also vor allem die Antike, als maßgebliche Epoche wird aufgewertet. Und er hätte gerne in anderen Zeiten gelebt und sich in andere Zeiten hineinversetzt. Ja, das ist so sein erklärter Wunsch gewesen. Und das bedeutet natürlich, die Sprache, die er vor allem pflegte, ist das Lateinische. Und es ist auch ein anderes Latein als das zum Beispiel von Dante, obwohl er ja nur einige Jahrzehnte jünger war. Er pflegte ein Latein, ein sehr viel differenzierteres, syntaktisch komplexeres, an Cicero orientiertes Latein, also ein humanistisches Latein und nicht dieses mittelalterliche Latein, dieses eher einfach strukturierte Latein, das in der Zeit Dantes noch vorherrschte. Ja? Also er war ein Frühhumanist. Und nun also zu seinem poetischen Werk, zu den Gedichten in der Volkssprache. Wie nannte er dieses Buch? Ich habe das schon mal erwähnt, ich sage es jetzt noch einmal. Er nannte das Rerum Vulgarium Fragmenta. Rerum Vulgarium Fragmenta, also wörtlich Bruchstücke, Fragmenta von Dingen in der Volkssprache. Bruchstücke von Dingen, res, die Sache von Sachen oder Dingen in der Volkssprache. Und das zeigt ja schon an, eben diese vermeintliche Unwichtigkeit, Fragmente, Rerum vulgarium, so Dinge in der Volkssprache, also das, was eigentlich nicht so wichtig ist wie das Lateinische. Aber dem steht ja nun ganz klar entgegen, wie ich schon gesagt habe, dass er sich sein Leben lang bemüht hat, immer wieder diese Res, Vulgares in eine Form zu bringen. Und hier auch hierzu auch einige Hinweise. Also er hatte, es gibt verschiedene Kodizes, verschiedene Manuskripte. Und zwar eine Fassung aus den 50er Jahren, 1356 bis 58, gab es schon eine erste Fassung. Und dann etwas später, 1359 bis 62, eine weitere Fassung. Ich erspare Ihnen jetzt die genauen philologischen Angaben, nur dass Sie ungefähr sehen, also wie das zeitlich, wie weit das doch zurückreicht. Und dann die Handschrift, die häufig verwendet wird für die Textausgaben, die entstand in den 60er und 70er Jahren. In den Jahren 1366 bis 74 wurde also eine Handschrift angefertigt und die ist als Vaticano LAT 3196 überliefert. Ja, also sehen Sie schon, über Jahrzehnte hinweg hat sich die Form geändert. Es kamen neue Texte hinzu, es wurden die Anordnungen verändert. Das heißt also, es liegt hier ein kompositorischer Wille vor. Ja, dieser Text ist nicht einfach nur eine Anthologie, sondern hat eine Struktur, er hat eine Logik des Aufbaus. Und darüber genau möchte ich Ihnen heute Mitteilung machen, über die Logik des Aufbaus dieses Textes anhand von ausgewählten Gedichten, die ich jeweils in italienischer und in deutscher Sprache vorlesen werde und die wir auf den Folien haben, die Sie dann auch wieder herunterladen können nachher, wenn ich es dann ins Netz stelle. Also, wir fangen an mit dem Einleitungsgedicht, das ist das erste Gedicht. Dieses lautet wie folgt. Ich werde also all diese Gedichte, die ich jetzt Ihnen vorstelle, werde ich dann ausführlich kommentieren. Also, das Einleitungsgedicht. Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri und io nudriva il cuore in sul mio primo giovenile errore quand'era in parte altrom da quel chi sono del vario stile in ch'io piango e ragiono fra le vane speranze e il van dolore ove sia chi per prova intenda amore spero trovar pietà nonché perdono ma ben veggio or sì come al popol tutto favola fui gran tempo onde sovente di me medesmo meco mi vergogno e del mio vaneggiar vergogna è il frutto e il pentersi e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. Auf Deutsch, in der Übersetzung von Karl-Heinz Stierle, lautet das wie folgt. Ihr, die ihr in verstreuten Versen hört, die Seufzer, daran sich mein Herz ernährte, als noch mein jugendlicher Irrtum währte, der einst dies fremd gewordene Herz betört. Für so viel Klagen, Hin- und Wiederdenken, inmitten leerer Leiden, hohlem Hoffen, wo einer ist, den Amors Blick getroffen, wird man mir Mitleid oder Nachsicht schenken. Nun sehe ich, wie ich ins Gerede kam, ich war der Leute Spott so manches Jahr und muss jetzt schamvoll meiner inne sein. Ja, meiner Gaukelspiele Frucht ist Scham und Reue, ach, nun ist mir offenbar, was sich die Welt ersehnt, ist Traum und Schein. Was erfahren wir nun in diesem Einleitungsgedicht? Es ist ja wichtig zu bedenken und zu erkennen, dass dieses Gedicht programmatischen Charakter hat, dass es hier am Anfang steht und damit ein poetologisches Konzept hier vorstellt. Eine Lesehilfe, eine interpretatorische Anweisung auch gibt für das, was nun folgen wird. Ja, wie man das also lesen kann. Und wir erkennen nun in diesem Einleitungsgedicht eine ganze Reihe von wichtigen Elementen, die uns auch mit Schlüsselbegriffen hier vorgestellt werden. Zunächst einmal ist wichtig die Sprechsituation des Gedichtes, die ja deutlich markiert wird, voi cascoltate. Ja, also ein Ich spricht ein Ihr, also eine pluralische Gemeinschaft von Hörern, ascoltare heißt hören, an. Das heißt, es ist eine Kommunikationssituation, in der eine Mündlichkeit charakteristisch ist. Das Ich wendet sich nicht an einen Einzelnen, sondern an viele Hörer seiner Gedichte. Das ist ein erster wichtiger Punkt. Dann kommt hinzu, dass hier diese Gedichte auch charakterisiert werden als Rime sparse. Und das heißt verstreute Reime, verstreute Verse. Also damit könnte man das, ist natürlich nicht hundertprozentig klar, was es bedeutet, aber man kann es so interpretieren, dass es eben diese Fragmentarität ist. Es sind eben Einzeltexte, die nicht in einer Kontinuität, in einer textuellen Kontinuität stehen, wie zum Beispiel eben Dantes Divina Commedia, ja, oder wie auch vielleicht die Vita Nuova, die ebenfalls von Dante stammt, wo also die Gedichte eingebettet sind in einen narrativen Zusammenhang, der in Prosa vermittelt wird. Ja, hier haben wir bei Petrarca haben wir nur die Rime sparse, also die verstreuten Gedichte, die ja zunächst auch separat entstanden sind, die noch nicht von Beginn an Teil dieses Buches waren, das ja erst eine nachträgliche Einheit konstruiert hat. Das ist der zweite Punkt. Also der Text selber spricht über den Charakter dessen, was er ist. Also es ist eine Selbstbeschreibung des Textes. Nun haben wir ja ein Ich, das deutlich markiert wird im Text. Also wir haben einige Lexeme, die deutlich auf dieses Ich verweisen. Also Io, Vers 2, Mio, Vers 3, und Io, dann Vers 5 und so weiter. Ich muss das jetzt nicht alles aufzählen, es ist überdeutlich. Dieses Ich ist hier sehr, sehr deutlich lexikalisch im Text vertreten. Also eine förmliche Zusammenballung von Ich-Lexemen haben wir im Vers 11, wo es heißt, die me medesmo meco mi vergogno, also diese übermäßige lexikalische Realisierung, also diese Zusammenballung von Ich-Wörtern, me medesmo meco mi, ja, viermal kommt das Ich gleich in einer syntaktischen Verbindung vor. Also das Ich steht hier im Zentrum und dieses Ich besteht aus zwei zeitlich getrennten Instanzen. Wir haben einmal ein sprechendes Ich, das jetzt, im Hier und Jetzt spricht, und wir haben ein früheres Ich, das etwas anders, das sich unterscheidet von diesem sprechenden Ich. Das wird ganz deutlich gesagt im Vers 4, wo es heißt, Quandera in parte altruom da quel chi sono, als ich zum Teil ein anderer Mensch war, als der ich jetzt bin. Also diese Distanz, diese Differenz zwischen den beiden Ich-Instanzen wird im Text deutlich hervorgehoben. Und das, was früher war, wird als Errore bezeichnet, als juvenile Errore, also als jugendlicher Irrtum, über den das jetzt sprechende Ich Reue und Scham empfindet. Ja? Vergogna ist die Scham. Und er also dieses spätere Ich ist über das frühere Ich insofern hinaus, als ein Lernprozess und ein Erkenntnisprozess, ein Reifeprozess offenbar stattgefunden hat. Ja? Also das spätere Ich, das jetzt sprechende Ich, nimmt sich selbst sozusagen in seiner früheren Gestalt als dieser, der dem jugendlichen Irrtum verfallen war, als ein Beispiel, aus dem man lernen soll. Ja? Da haben wir wieder diese Idee der Beispielhaftigkeit, der Exemplarität, von der ja letzte Woche in der Boccaccio-Vorlesung ausgiebig die Rede war, aber auch bei Dante ist das ja wichtig, also dieses Ich von Dante, das sich im Wald verläuft und vom rechten Wege abgekommen ist, ist ja auch exemplarisch, vollzieht eine exemplarische Läuterungsgeschichte. Ja, Sie sehen hier diese Idee der Läuterung, der Reue, der Umkehr, der Konversion. Das ist natürlich ein ganz, ganz elementares Schema, das wir auch in der christlichen Religion häufig finden. Denken Sie nur an Paulus, der ja zunächst einmal ein Saulus war, also ein Gegner der Christen. Und dann, als ihm dann Christus erschienen ist, in einer Vision, ja, gewandelt wurde zum Paulus, zum Vertreter des Christentums, zum Propagandisten, kann man fast sagen, also zu dem, der das Christentum überhaupt erst zu dem gemacht hat, was es dann später geworden ist. Und ein anderes illustres Vorbild, was für Petrarca besonders wichtig war, ist Augustinus. Augustinus, der in seiner autobiografischen Erzählung in den Confessiones auch von seiner Wandlung erzählt. Also er war zuerst einer, der den Sinnesfreuden hingegeben war und dann eines Tages durch das Lesen der Bibel bekehrt wurde und dann ein besonders sittenstrenger Vertreter der Religion wurde. Ja, also dieses Konversionsschema, das ist ein archetypisches Schema innerhalb der christlichen Erfahrungswelt und es wird hier anzitiert, ja, dieses Konversionsschema. Nun ist ja die Frage, worüber reut er sich denn, also was ist denn Gegenstand seiner Reue? Das ist die Liebe. Das ist also die Liebe, die auch hier deutlich angesprochen wird. Also die quae sospiri und io nutriva il cuore, also sospiro, das ist der Seufzer, und il cuore, klar, das Herz, also die Seufzer meines Herzens. Und dann natürlich amore kommt auch vor als Lexem in Vers 7. Ove sia chi per prova intenda amore. Wer also aus eigener Erfahrung die Liebe kennt, ja, also das ist die Zielgruppe, das sind die Leute, an die er sich richtet, das sind die voi cascoltate, also diese Pluralität, diese Kollektivität von Hörern, die ihm zuhören. Und, ja, also das sind die, die, so wie er die Liebe kennen soll, idealerweise um ihn zu verstehen und um ihm dann ja, Mitleid entgegenzubringen, Pietà und vielleicht sogar Verzeihung. Das heißt, es geht hier ja auch um eine Bekenntnissituation, Confessiones. Also es ist im Grunde genau diese Situation, die aus der Praxis der christlichen Religion und aus der Geschichte illustrer Vertreter dieser Religion bekannt ist. Wenn Sie den zweiten Teil, also die beiden Terzette anschauen, dann erkennen Sie ganz deutlich eine immer wiederkehrende Benennung des Negativen, dessen, wofür er jetzt Reue empfindet. Und zwar einerseits dergestalt, dass das, was da früher war, also sein Liebessehnen, das in Form von Rime Sparse zum Ausdruck gekommen ist, sein Liebessehnen, das hat dazu geführt, dass er zur Favola wurde, also zum Gespött, zum Gespräch sozusagen der Leute, Favola fui gran tempo, war lange Zeit die Fabel der Leute, die Leute haben über mich geredet, ja? Also ich war Gegenstand der öffentlichen Erregung sozusagen, und das ist das eine. Und das andere ist eine grundsätzliche Bewertung der irdischen Liebe zu einer begehrenswerten Frau, die ja hier im Hintergrund steht. Das werden wir dann noch deutlicher sehen an anderen Texten. Hier ist es noch nicht so deutlich, aber es wird schon angespielt, natürlich mit Amore, mit Sospiri. Das zweite ist sozusagen eine grundlegende Negativierung dieser irdischen Liebe, nämlich, wie es dann ganz am Schluss heißt, quanto piace al mondo è breve sogno. Was ist jetzt mit dem? Wann wird es jetzt dunkel? Oder? Achso. Ah ne, bei Ihnen ist es nicht dunkel, es ist bei mir jetzt dunkel geworden. Gut. Dazu kommen wir jetzt dann gleich in dem nächsten Gedicht, da heißt es: Era il giorno che il sol si scoloraro. Es war der Tag, an dem die Sonne sich verdunkelte. Aber so weit sind wir noch nicht. Bei mir hat sich jetzt der Bildschirm schon verdunkelt. Wahrscheinlich ist es eine Antizipation, eine Präfiguration des Nächsten. Ja, also die irdische Liebe oder die Liebe zum quanto piace al mondo, all das, was irdische Schönheit ist, Vergnügen, Liebe, Genuss, ja, all diese lebensnahen Prinzipien, all das ist eigentlich eitlatant, ja, breve sogno, kurzer Traum. Also es geht nicht, und das ist jetzt sehr, sehr christlich gedacht, es geht nicht um die irdische Liebe, sondern es geht um die göttliche Liebe, also um das Jenseits, um die Ewigkeit, so wie bei Dante, wo ja auch eben der Protagonist, das Ich, in das Jenseits kommt und Gott schauen darf, also nach einem langen, langen Weg durch die Jenseitsreiche. Sie sehen schon, hier ist sehr viel auch sehr viel implizite Bezüge zu Dante, den Petrarca natürlich sehr gut kannte. Dazu werde ich noch kommen. Ja, also ich denke, das sind so einige wichtige Punkte. Vielleicht nochmal muss man auch eines deutlich machen. Also ich habe es ja schon gesagt, die Dichtung wird hier selbstbezüglich. Es ist die Rede von den Rime Sparse, das heißt, dieses Einleitungsgedicht präsentiert das, was jetzt kommt, als poetischen Text, Rime Sparse. Und auch, es wird über Stilqualitäten gesprochen, nel vario stile in cui piango e ragiono, also es werden sozusagen verschiedene Realisationsformen dieses poetischen Sprechens genannt, vario stile, piango e ragiono, also ich weine, sprich, also ich habe Affekte, die versprachlicht werden, und ragiono, ich spreche, ragionare, also eigentlich wörtlich mit Verstand sprechen, argumentieren, ich argumentiere. Diese verschiedenen Stilvarianten werden hier benannt. Das heißt, wir haben eine Selbstbezüglichkeit des poetischen Textes, und das ist ganz wichtig, das wird immer wieder kommen. Und wir haben eine, auch das habe ich ja deutlich gemacht, eine autobiografische Struktur. Also früher war es so, früher war ich so und jetzt bin ich anders, mit einer Veränderung, mit einer Konversion verbunden. Und wir haben den Bezug zu der Hörerschaft, die eine Gruppe darstellt, von der der Sprecher erhofft, dass sie einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund besitzt, ove sia chi per prova intende amore, also dass da auch zumindest einige dabei sind, die aus eigener Erfahrung das kennen, was er erlebt hat, dieses Liebessehnen, und dass die ihm dann verzeihen können, dass die Mitleid zumindest empfinden, wenn nicht sogar ihm verzeihen können, das ist die Hoffnung. Nun kommt noch etwas hinzu, ein wichtiger Widerspruch, den Sie jetzt vielleicht noch nicht so deutlich merken, aber der dann später immer wieder auch wieder kommen wird. Der Text ist fundamental widersprüchlich. Hier merkt man es an Folgendem. Wenn der Text einerseits ja sagt, das, was ich da früher empfunden habe, das ist eigentlich eitlatant und eigentlich sollte man lieber nicht darüber sprechen sozusagen, es ist negativ, dann ist das eine. Auf der anderen Seite wird ja gerade das inszeniert. Das werden wir gleich sehen an den Texten. Das heißt, der Text spricht genau von dem, was eigentlich negativ ist und überwunden werden sollte, aber genau das wird hier in den Vordergrund gestellt. 366 Gedichte umfasst der Text, also das ist eine unendliche Variation des sozusagen dieses Zustandes, des Liebesleidens und seiner Ambivalenz. Hier kann man in gewisser Weise von einem performativen Selbstwiderspruch sprechen. Der Text qualifiziert etwas als negativ und positiviert dieses aber, indem er so ausgiebig darüber spricht. Soweit meine Bemerkungen zu diesem Einleitungsgedicht. Jetzt kommen wir zum nächsten, zum Innamoramento-Gedicht. Innamoramento kann man gar nicht wortwörtlich ins Deutsche übersetzen. Also das sich verlieben, der Beginn der Liebe. Innamoramento. Ich lese den Text wieder vor. Era il giorno ch'al sol si scoloraro per la pietà del suo fattore irai. Quando io fui preso e non me ne guardai che i bei vostri occhi, donna, mi legaro. Tempo non mi parea da far riparo contra colpi d'amor, però mandai, secur senza sospetto, onde i miei guai nel comune dolor s'incominciaro. Trovò mi amor del tutto disarmato ed aperta la via per gli occhi al core, che di lagrime son fatti uscio e varco. Però, al mio parer, non li fu onore ferir me de saetta in quello stato e voi, a voi armata, non mostrar pur l'arco. Das Ganze wieder auf Deutsch, in der stierlichen Fassung. Es war der Tag, als bleich die Sonne stand, um jenen trauernd, der sie einst gemacht. Als mich gefangen nahm, ich gab nicht acht, ein Blick, der mich für immer an euch band. Es schien mir keine Zeit, mich vorzusehen, vor Amors Schlägen, ganz in Sicherheit, ging ich und ahnungslos, so musst mein Leid in Schmerz und Trauer dieser Welt entstehen. Mich brachte Amor leicht in seine Macht, er konnte unbemerkt ins Herz mir dringen, durch diese Augen jetzt ein Tränentor, doch konnte dies ihm keine Ehre bringen, dass er mich waffenlos zu Fall gebracht, vor euch in Waffen gleich den Mut verlor. Dieser Text stellt nun die Geschichte des Ichs vom Beginn her vor, also von dem Moment, in dem dieses Ich, dieses Sprecher-Ich, sich verliebt, beziehungsweise man müsste eigentlich fast sagen, in dem Amor es zwingt, sich zu verlieben. Das kennen wir ja, das haben wir ja gesehen, beispielsweise im Roman de la Rose, wo Amor Pfeile abschießt und dem Ich hinterherläuft und auflauert und dann in einem Moment der Unachtsamkeit zuschlägt. Ja? Und genau das ist hier auch der Fall, das ist genau dieses Konzept eines Liebesgottes, eines Amor, der gemein ist, ja, und schutzlos ihm ausgelieferte Menschen mit Pfeilen trifft und damit einen Zustand auslöst, den wir ja kennen, der im Roman de la Rose, wie Sie sich erinnern, ausführlich beschrieben wird mit den Geboten Amor. Sie erinnern sich an diese Stelle, das haben wir ja hier gemeinsam angeschaut. Nun ist interessant, dass dieses Innamoramento bei Petrarca in einen christologischen Zusammenhang gestellt wird. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen, weil es nämlich durch eine Periphrase verschlüsselt wird. Und zwar, wir schauen uns das jetzt gleich nochmal an, den Anfang, also dieses Era il giorno ch'al sol si scoloraro per la pietà del suo fattore irai. Was heißt das wörtlich? Es war der Tag, an dem, ich übersetze mal ganz wörtlich, es war der Tag, an dem der Sonne sich die Strahlen entfärbten, ja, si scoloraro i rai, si scolorarono i rai, die Strahlen der Sonne, i raggi del sole, si scolorarono, entfärbten sich, verloren ihre Farbe, per la pietà, aufgrund des Mitleides, welches die Sonne empfand, del suo fattore. Also aufgrund des Mitleides, das die Sonne für ihren Schöpfer empfand. Il fattore ist der, der etwas gemacht hat. Ja? Und das ist, hier gemeint ist Jesus, der am Karfreitag ja stirbt. Und da heißt es in der Bibel, dass die Sonne sich verdunkelt. Ja, das ist gemeint. Also ich kann das vorlesen. Lukas 23, 44 bis 45, dort heißt es: Erat autem fere hora sexta et tenebre facte sunt in universa terra usque in nonam horam et obscuratus est sol. Ja, also es war aber die sechste Stunde und da wurde es auf der ganzen Erde dunkel bis zur neunten Stunde und die Sonne verdunkelte sich. So heißt es in der Vulgata, die ja die Fassung ist, die ein Petrarca zugrunde legt. Ja? Also, dieses wird hier angespielt durch diese komplexe Verschlüsselung, durch diese Periphrase. Es war der Tag, an dem aus Mitleid für seinen Schöpfer die Sonne ihre Farbe verlor, also sprich sich verdunkelte. Gemeint ist also, es war der Karfreitag. Quando io fui preso, an dem ich gefangen genommen wurde, e non me ne guardai, und ich versah mich dessen nicht, also ich war nicht darauf eingestellt. Ja? Und zwar deshalb, weil am Karfreitag man nicht mit einem feindseligen Angriff rechnet. Denn da trauern ja alle um den Tod des Schöpfers. Und an dem Tag war es, dass ich also gefangen genommen wurde, denn eure schönen Augen, Herren, haben mich gebunden. Che i bei vostri occhi, donna mi legaro. Ja, also das ist der Beginn der Karfreitag. Und damit stellt ja nun der Sprecher sich in einen Bezug zu Christus. Ja, so wie Christus an dem Tag gefangen genommen wurde, ja schon am Donnerstag, aber eben ja, ausgeliefert und hingerichtet wurde, Opfer wurde, so wurde auch dieses Ich nun Opfer an diesem Karfreitag, weil es da schutzlos den Angriffen des Liebesgottes und der schönen Geliebten ausgesetzt war und damit leiden musste. Ja, und das kommt dann nochmal. Onde i miei guai, Vers 7, 8, nel comune dolor s'incominciaro. Also, so dass man sagen kann, dass meine Leiden inmitten des allgemeinen Schmerzes um den Tod Christi, also des Trauerns um den Tod Christi, ihren Ausgang nahmen. Ja, also er setzt sich ganz deutlich in einen Bezug zu Christus, in eine Imitatio Christi. Ja, er wird also zum Nachfolger Christi durch seine schmerzvolle Liebe, die so offenbar so eine Passion ist, so mit so viel Schmerzen verbunden ist wie die Passion Christi. Das wird hier ja letztlich gesagt. Nun haben wir aber etwas Typisches für Petrarca, nämlich wir haben einen doppelten Bezug zu heterogenen Sinnsystemen. Wir haben einerseits das christliche System, Passion, Karfreitag, Imitatio Christi, und auf der anderen Seite haben wir diesen heidnischen Liebesgott, Amor. Ja, das ist ja kein christlicher Gott. Verstehen Sie? Also der Amor, der erscheint ja jetzt hier als Figur mit Waffen, also mit einem Pfeil und mit einem Bogen. Saeta und Arco, Saeta ist der Pfeil und Arco ist der Bogen. Und er ist also diese mythologische Figur, die die Liebe auslöst. Und das ist ja eigentlich inkompatibel. Also es ist nicht im Grunde verrechenbar mit der christlichen Konzeption. Und bei Petrarca, also auch das, natürlich haben wir das im Mittelalter, wir haben es ja gesehen im Roman de la Rose, wir haben das bei Dante, auch da gibt es einen Liebesgott, also diese Heterogenität, die ist schon auch im Mittelalter vorhanden, aber bei Petrarca wird das dann verstärkt, weil er ja noch stärker diese Bezüge zur Antike kennt, also zur heidnischen, zur nichtchristlichen Antike und sich an den Dichtern dieser Zeit orientiert, an den Liebesdichtern, ja, also hier finden wir schon bei Petrarca im Text eben eine Öffnung, die zu einer Verschiebung der Sinnsysteme führt. Petrarca ist, vielleicht muss ich das auch nochmal deutlich sagen, genauso wie schon Boccaccio, da haben wir es ja auch schon deutlich gesehen, an der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit angesiedelt. Also er ist eine dieser wichtigen Übergangsfiguren, die ja nicht unmaßgeblich selbst beteiligt waren an dieser Transformation des Denkens, an der Transformation der praktischen Umsetzung, des praktischen Umgangs mit Texten, Philologisierung, Editionsinteressen, Aufwertung antiker Denkweisen, antiker Vorbilder. Ja, all das hat Petrarca ja selbst mit beeinflusst und mit ins Werk gesetzt. Er war ja einer der ersten Humanisten und das schlägt sich nicht zuletzt auch in seinen poetischen Texten nieder, ja, diese Veränderung. Nun ist ja, und das erkennt man auch an diesem Text, das möchte ich hier nochmal zeigen, an einem weiteren Aspekt. Wenn wir einerseits haben, also Bezug zum Karfreitag, große sozusagen Überhöhung des Sprechers als Nachfolger Christi, mit Schmerz verbunden, mit Passion. Das ist ja was sehr Ernstes und Gravitätisches, das ist etwas, ein hoher Stil sozusagen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir nun, wenn Sie am Schluss nochmal hinschauen, da haben wir ja nun eine fast schon witzige Pointe. Wenn Sie die Schlussverse nochmal lesen, also trovomi amor del tutto disarmato ed aperta la via per gli occhi al cuore che i lagrime son fatti uscio e varco. Also Amor fand mich unbewaffnet und meine Augen waren offen und wiesen den Weg also ins Herz, also sprich der Weg für die Liebespfeile, die dringen ja durch die Augen ein, gehen ins Herz und diese Augen wurden dann zum Ein- und Ausgang, zum Ausgang für Tränen. Ja? Also hier kündigt sich schon an, dieses Leiden dann eben, das ist noch das Negative, das Leid und Schmerzvolle. Und nun, però, al mio parer, non li fu onore ferir me de saetta in quello stato, a voi armata non mostrar pur l'arco. Ja? Also es war aber keine große Ehre für Amor, dass er mich in diesem unbewaffneten Zustand mit dem Pfeil beschossen hat und euch, und jetzt wörtlich, euch Frau, also Donna, die ihr nicht unbewaffnet wart, so wie ich, sondern bewaffnet, armata, non mostrar pur largo, euch nicht einmal den Bogen zu zeigen. Ja? Also das ist so ein bisschen so, verstehen Sie, da wird das Ganze so ein bisschen aufgelöst in etwas Spielerisches, in ein sogenanntes Concetto, so nennt man das, ein Concetto, also so ein witziges sowas, ein mot d'esprit, also mir schießt er den Pfeil ins Herz und dir zeigt er nicht einmal den Bogen. Ja, Sie sehen also, das ist so ein bisschen witzig, so ein bisschen spielerisch und dieses zeigt ja schon, also dieser Gegensatz zwischen spielerischem, konzeptistischem und dem ernsthaft gravitätischen der Passion. Ja, das zeigt schon eben diese Verschiebung der Sinnsysteme und die letztlich immer wieder hervortretende Widersprüchlichkeit dieser Texte. Ja, jetzt komme ich zum nächsten Beispiel, das ich ausgewählt habe. Jetzt kommen wir also zu einem Text, der insofern typisch ist, als er ein Spiel inszeniert mit dem Namen der geliebten Laura. Ja? Schauen wir es uns erstmal an und dann werde ich es wieder ausführlich kommentieren. Also das ist Canzoniere Nummer 5. Wir warten, bis der Gong verklungen ist. Quando io muovo i sospiri a chiamar voi, e il nome che nel cor mi scrisse amore, laudando si incomincia a udir di fuori il suon dei primi dolci accenti suoi. Vostro stato real, che incontro poi, raddoppia l'alta impresa il mio valore. Ma taci, grida il fin, che farle onore ed altri omeri soma che da tuoi. Così laudare e reverire insegna la voce stessa, purché altri vi chiami, o d'ogni reverenza ed ogni ordegna. Se non che forse Apollo si disdegna, ch'a parlar dei suoi sempre verdi rami, lingua mortal presuntuosa venia. Das Ganze habe ich nun selbst ins Deutsche übersetzt, weil das bei Stierle in dem Auswahlband nicht vorkommt. Und ich habe es nicht poetisch übersetzt, also nicht mit Reimen, sondern ich habe versucht, wörtlich zu übersetzen. Wenn ich meine Seufzer bewege, um euch zu rufen und den Namen, den Amor mir ins Herz geschrieben hat, so vernimmt man lobend von außen den Laut seiner ersten süßen Klänge. Euer königlicher Stand, dem ich sodann begegne, verdoppelt meine Kraft zur hohen Aufgabe. Doch schweig, ruft das Ende, denn ihr Ehre zu erweisen ist eine Last, die andere als deine Schultern tragen müssen. So lehrt zu loben und zu ehren der Name selbst, wenn andere euch anrufen, o, die ihr aller Ehren würdig seid. Es sei denn, dass Apollo es überhaupt verschmähte, dass von seinen immergrünen Zweigen zu sprechen eine sterbliche Zunge sich anmaßte. Auch das dürfte nicht unmittelbar verständlich sein, daher bedarf es einiger Erklärungen, um den Text aufzulösen. Und zunächst einmal schauen wir uns jetzt nochmal den Originaltext an. Nein, falsch. Also hier ist ja im Text auffällig, dass bestimmte Laute, bestimmte Silben hervorgehoben sind durch Großschreibung. Das muss man allerdings sagen, ist nicht von Petrarca selbst hervorgehoben worden, sondern von den Editoren der modernen Ausgaben, die damit aber doch seiner Intention natürlich gerecht werden. Denn es geht hier um ein Silbenspiel, in dem Teile des Namens von Laura verwendet werden. Man nennt das eine Interpretatio Nominis, also eine Interpretation des Namens. Das ist ein Verfahren, das es auch schon in der früheren Lyrik gab. Es ist nicht von Petrarca erfunden worden. Aber er fokussiert dieses Verfahren und misst ihm einen besonders hohen Stellenwert bei. Das werde ich jetzt versuchen zu erläutern. Also die Idee ist die, also wenn der Sprecher den Namen spricht, Laureta, in dem Fall ist es Laureta, also Lauretta, Verkleinerungsform des Namens Laura, Lauretta, dann werden sozusagen die Silben selbst schon semantisiert. Ja, die Silben des Namens Lau, Re, Ta haben eine Bedeutung. Und zwar Lau steht für Laudare, Lodare heißt loben, und Re für real, das heißt königlich, und Ta für tacere, schweigen. So wird dieser Name interpretiert in den ersten beiden Quartetten. Und dann, was heißt das nun? Also das Ganze wird natürlich auch wieder in Bezug zum Sprecher gesetzt. Also wenn ich anhebe, deinen Namen auszusprechen, dann kommt mit der ersten Silbe, dass schon die Lobesqualität deines Namens zum Tragen. Wenn ich Lauretta sage, dann lobe ich dich schon. Das ist ja letztlich sozusagen die Aussage, die hier zunächst getroffen wird. Wenn ich dann weitermache und die zweite Silbe, Laure, spreche, dann kommt der königliche Stand, dem du natürlich angehörst, weil wir wissen ja, die vornehme Dame ist natürlich auch sozial hochgestellt. Ja, alle positiven Qualitäten korrelieren eben auch mit dem Stand, mit dem königlichen Charakter dieser edlen, vornehmen, aller ehrenwerten Herrin. Ja? Also, das Aussprechen des Namens ist schon ein Vorgang des Lobes, das sogar sich dann noch steigert. Ja? Laudare, re, al. Und dann kommt jetzt plötzlich ein Bruch, nämlich die dritte Silbe sagt das Gegenteil, sei ruhig, schweig, taci, grida elfin. Und warum? Weil du unwürdig bist, du, auf deinen Schultern kann nicht die Last, die schwere Last einer solchen Aufgabe ruhen, diese hohe Herrin zu loben. Ja, das wird damit gesagt. Also der Text widerlegt sich sozusagen selbst. Also er will loben und sagt dann, nein, ich kann gar nicht loben, ich bin unwürdig, ich bin zu schwach. So, und nun im zweiten Teil des Gedichts, in den Terzetten, finden wir nochmal solche Hervorhebungen, laudare reverire, also da wird das jetzt variiert, laudare reverire, also loben und verehren, stecken also in dem Namen. Und dann kommt auch wieder der Gegensatz, nämlich jetzt kommt plötzlich Apollo ins Spiel, das müssen wir dann noch erläutern. Aber erstmal versuchen wir den Gedanken zu verstehen. Also wenn man euren Namen ausspricht, also nicht ich bin ja unwürdig, aber andere vielleicht, die würdiger sind als ich, wenn die also euren Namen aussprechen, dann ist das schon per se ein Loben, weil der Name als solcher diese Lobesqualität schon beinhaltet. Aber jetzt kommt wieder so eine Wendung, ein Gegensatz. Der Gott Apollo will vielleicht gar nicht, dass man euch lobt. Ja, wieso, was hat denn jetzt dieser Gott Apollo mit dieser Laura zu tun, in Gottes Namen? Ja, dazu müssen wir jetzt Folgendes wissen. Es gibt eine Erzählung in den Metamorphosen des Ovid, in der eine Nymphe Daphne von Apollo, der in Liebesglut entbrannt ist, verfolgt wird. Apollo ist ein Gott, ja? Und zwar der Gott der Dichtung unter anderem. Und nun verwandelt sich diese Nymphe auf der Flucht vor dem zudringlich werdenden Apollo in einen Lorbeerbaum. Ja? Und als nun Apollo erkennt, jetzt hat er sie verloren, weil sie sich verwandelt hat, ehrt er sie, indem sie diese Nymphe, also diese verwandelte Nymphe, indem sie sozusagen zum Merkzeichen oder Insignium der Dichtung wird, der Lorbeerkranz des Dichters, ja, ist also ein Zeichen sozusagen für diese Liebe des Apollo. So wird das nun von Petrarca interpretiert, diese Geschichte, wie sie bei Ovid erzählt wird. Und nun muss man noch wissen, dass also Apollo, der Lorbeer auf Italienisch Alloro heißt oder auch latinisierend Lauro, ja, und also in dieser Zeit, im Italienischen des 14. Jahrhunderts, kann man Lauro sagen, Alloro ist eigentlich das Wort, und dieser Lauro klingt natürlich ähnlich wie Laura. Ja, Laura, Lauro, das heißt also, der Name Laura wird hier nun etymologisierend verbunden mit Alloro und damit bekommt er eine Zusatzbedeutung. Ja, damit wird also, wenn man Laura sagt, auch schon immer diese Geschichte von Apollo, dem Gott der Dichtung und der Nymphe Daphne und dem Lorbeerzweig oder Lorbeerbaum, ja, als dem Baum der Dichtung ins Spiel gebracht. Das heißt also, wir erkennen hier sehr schön, dass der Text, unser Text, ganz von hier Nummer 5, zweimal den gleichen Gedanken versprachlicht. Einmal in Bezug auf das Ich. Ich will dich loben, hebe an zu loben, spreche deinen Namen aus, lobe dich. Und dann wird mir gesagt, nein, ich bin unwürdig, ich kann es nicht. Zweiter Versuch, Mann lobt deinen Namen, wenn man ihn ausspricht, nicht ich, aber andere. Aber nein, Apollo will es gar nicht. Man darf dich gar nicht loben, weil du so, und das ist jetzt wieder sozusagen diese raffinierte Umkehrung, er lobt sie ja doch, indem er genau das sagt, indem er nämlich sagt, niemand kann dich loben, weil du bist ja die Geliebte des Apollo. Ja? Also du Laura, bist ja eigentlich Daphne, du bist ja diese Nymphe, die von Apollo geliebt worden ist, und du bist damit das Symbol der Dichtung. Ja? Das sagt er ja eigentlich. Also er erhebt sie ganz weit nach oben, indem er das sagt. Und das eigentlich, indem er sagt, ich kann dich gar nicht loben. Ja? Ich bin unwürdig, unfähig, niemand kann das. Apollo verbietet es. Und dennoch tut er es, ja, indem er genau das Gegenteil behauptet. Er lobt sie, indem er sagt, er könne sie nicht loben. Und das dann noch mit einem raffinierten, poetisch verschlüsselten Spiel. Mit der Interpretatio Nominis. Ja? Verstehen Sie, wie das funktioniert? Und dieses Spiel mit Laura, Lauro, Loro, Gold, ja, Lauro und Loro, das wird dann auch noch eingespielt. Das wird wieder bezogen auf diese Situation in anderen Texten. Das kann ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen demonstrieren, aber es gibt sehr häufig dieses Bild von einer Laura, die mit ihrem goldenen Haar aufgelöst im Wind steht. Also sie hat das, trägt das Haar offen und der Wind weht es ja, also sozusagen macht es, lässt es im Wind sozusagen erzittern, und das ist dann das goldene Haar, ja, der Nymphe Daphne und damit aber eigentlich Lauras. Also auch das führt dann wieder zu diesem Bild von einer Nymphe und dann von dem Baum, der ja auch dessen Zweige im Wind flattern. Ja? Das heißt also, all das ist vielfach kodiert und führt immer wieder hin zu diesem, letztlich zu diesem poetologischen Aspekt. Wenn der Text über Laura spricht und über die Liebe, dann spricht er auch immer über die Dichtung. Ja? Über den Gott der Dichtung und über bestimmte Lexeme, die ganz stark poetologisch kodiert sind. Ja. Dann auch hier haben wir wieder, also ich habe es schon angedeutet, hier haben wir wieder einen performativen Widerspruch, denn der Text behauptet, er könne nicht loben, und er lobt umso mehr. Ja? Also das ist ja ähnlich wie schon im ersten, in dem ersten Sonett, das wir gesehen haben, wo es heißt, also ich schäme mich, ich versinke in Reue, ja, und in Wirklichkeit leitet dieser Text ja dann eine stolze Serie von großartigen Gedichten ein, ja, für die er sich ja nicht schämt, sondern die er ja als solche in ihrer künstlerischen Qualität auch zur Darbietung bringt. Also diese Widersprüchlichkeit, die finden wir immer wieder. Und nun kommen wir zum nächsten Text, nämlich wir kommen jetzt zu ein oder zwei Texten, in denen es um diese widersprüchlichen Empfindungen des Liebenden geht. Es ist ja ein typisches Merkmal dieser Laura-Liebe des Canzoniere, dass der Liebende einerseits ekstatisch, freudig, glücklich ist und andererseits traurig und dem Selbstmord nahe. Ja? Also diese beiden, diese Extreme der Gefühlsskala, auf der einen Seite die großartige Verzückung des Liebenden und auf der anderen Seite seine abgrundtiefe Trauer, die aus dem unerfüllten Zustand der Liebe resultiert. Für diese Widersprüchlichkeit gibt es auch Begriffe, nämlich das dulce malum, also das sanfte Übel, süße Übel, oder die dolendi voluptas, also die Schmerzlust, so könnte man das übersetzen, Schmerzlust, also die Lust am Schmerz, dolendi voluptas. Ja, jetzt schauen wir mal zu einem dieser Texte, in denen eine Seite dieser affektischen Befindlichkeit des Ichs versprachlicht wird, nämlich die Einsamkeit, die Trauer, die Zerstörung, kann man fast sagen. Das ist ein ganz berühmtes Gedicht, Solo e Pensoso. Das möchte ich jetzt als nächstes behandeln. Also, Canzoniere Nummer 35, Solo e Pensoso, i più deserti campi, vo mesurando a passi tardi e lenti, e gli occhi porto per fuggire intenti, ove vestigio uman l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger delle genti, perché negli atti d'allegrezza spenti di fuor si legge com'io dentro avampi. Sicch'io mi credo ormai che monti e piagge e fiumi e selve sappian di che tempre sia la mia vita che celata altrui. Ma pur si aspre vie né si selvagge cercar non so, ch'amor non venga sempre ragionando con meco ed io con lui. Hier haben wir wieder eine Übersetzung von Stierle. Allein in mich versenkt durch ödes Land, die Schritte messend, gehe ich langsam hin und richte meinen fluchtbereiten Sinn auf jede Fußspur, die mich schreckt im Sand. Wo fänd ich Zuflucht sonst, das nicht erkenne die Menge meinen Gang und mein Gesicht, das an des Körpers Trauerschwere nicht es lesbar sei, wie ich im Innern brenne. So sehr, dass es mir scheint, Berg, Fluss und Hänge und Wälder wüssten, wie es um mich steht, wo andere Blicke niemals zu mir dringen. Doch find ich nicht so raue, wilde Gänge, dass Amor nicht mir gleich zur Seite steht, geht und unsere Reden endlos sich verschlingen. Was wird hier gesagt? Wir haben hier also ein Ich, das sich in der Einsamkeit der Natur befindet, solo e pensoso, und in dieser Einsamkeit auch nachdenkt, an die Liebe natürlich denkt, also versunken ist in Liebesmeditation, in einem Sinnen über seinen Zustand. Und es ist ein Ich in der Einsamkeit der Desertikampi, also der verlassenen Sphären der Natur, menschenfern. Ein Ich, das eine Fluchtbewegung vollzieht, das also versucht, den Spuren der Menschen aus dem Weg zu gehen. Ja, also es schaut immer, wo sind Spuren, und da will es nicht hingehen. Es will also allein sein. Das ist eine ganz bewusst gewählte Einsamkeit. Dieses Ich will sich schützen. Es spricht von einem Schermo, einem Schirm, einem Schutz. Schirm, Schutz, Schutzschirm, Rettungsschirm sozusagen, ja, Euro-Rettungsschirm, ja, also der Schutzschirm, der Schutzschild, der dieses Ich davor bewahren soll, dass die Menschen etwas merken, il manifesto accorger delle genti, und zwar, dass sie merken, dass dieses Ich innerlich eben brennt, io dentro avampi, wie ich innerlich brenne, und dass dieses innerliche Brennen aber eben im Gegensatz steht zu dem äußerlichen Erloschensein der Zeichen der Freude. Also hier ist eben gemeint dieser Zustand der Trauer über eine unerfüllbare Liebe. Und da das Ich nun in der Natur ist, ist es also, ja, steht es in einer, sozusagen in einer Kommunikationsbeziehung mit dieser Natur. Es flieht zwar vor den Menschen, aber es glaubt zumindest, dass die Berge und die Flüsse und Wälder und so weiter, dass die das lesen können, dass die das verstehen können. Das heißt also mit anderen Worten, das Ich kann gar nicht so sehr fliehen, dass es nicht irgendwo doch noch erkannt wird, dieser Zustand, in dem es sich befindet. Und am Schluss kommt dann, holt ihn dann sozusagen sein Verfolger wieder ein, nämlich Amor, der ja von dem her, wie wir wissen, wie wir haben ja gesehen, Kanzoniere Nummer 3, Amor, der gnadenlos zuschlägt, als das Ich gerade unbewaffnet ist. Amor verfolgt ihn also und zwingt ihn wieder in Gespräche einzutreten con lui, mit ihm, also eben es findet wieder diese Kommunikation mit und über Amor statt, also über den Zustand der Liebe. Also, wir haben ein Ich, das leidet, das eine Schmerzliebe empfindet. Der Körper dieses Ichs ist ein lesbarer Zeichenträger. Vivor si legge com'io dentro avanti. Also außen kann man lesen, wie ich innen mich fühle, wie ich brenne. Die Natur ist Mitwisserin des Geheimnisses, dass das Ich vor den anderen Menschen zu verbergen sucht. Und am Ende ist alle Flucht vergeblich, denn Amor, der ja der Auslöser der Flucht ist, holt ihn wieder ein. Ja? Die Kommunikation zwischen Amor und dem Ich ist eine wechselseitige, ragionando con meco ed io con lui, das haben Sie am Schluss in dieser Gegenüberstellung, con meco ed io con lui, die Kommunikation ist also symmetrisch, Amor will mit ihm sprechen und er muss mit Amor sprechen. Und wir haben auch hier wieder einen Widerspruch, denn auf der Ebene der dargestellten Welt, auf der Ebene des Énoncé, geht es um das Verbergen, also das Ich zieht sich zurück in die Einsamkeit der Natur, um die Spuren seiner Affekte zu verbergen, celare, ja, oder schermo, und gleichzeitig wird aber alles offengelegt durch das Gedicht. Also wir haben einen Widerspruch zwischen dem Énoncé und der Enunciation, ja, dem Akt der Mitteilung. Der Akt der Mitteilung legt ja genau das offen, was auf der Ebene des Mitgeteilten verborgen werden soll. Also da haben Sie auch wieder diesen Gegensatz, diesen Widerspruch. Und diese Form der Liebe ist ja per se eine widersprüchliche, wie wir gleich am nächsten Text dann sehen können. Also jetzt im Gegensatz zu dem Text hier, der jetzt praktisch die gegenteilige Position einnimmt, also während das ja eher ein Text der Trauer ist, der Verwüstung sozusagen, ja, haben wir jetzt einen anderen Text, und der Text kommt sehr viel später im Canzoniere, das ist Nummer 61, ein Text, in dem die Liebe hymnisch bejaht wird. Schauen wir uns den mal an. Das ist also jetzt Nummer 61. Benedetto sia il giorno, il mese e l'anno e la stagione, il tempo e l'ora e il punto e il bel paese e il loco ov'io fui giunto da due belli occhi che il legato m'hanno. E benedetto il primo dolce affanno chi ebbe ad esser con amor congiunto, e l'arco e le saette ond'io fui punto e le piaghe che infine al cor mi vanno. Benedette le voci tante ch'io, chiamando il nome de mia donna o sparte, e i sospiri, e le lagrime, e il desio, e benedette sian tutte le carte, ov'io fama l'acquisto, e il pensier mio, che sol di lei, sì ch'altra non va parte. Auf Deutsch. Gepriesen sei der Tag, der Mond, das Jahr. Die Jahr- und Tageszeit, der Augenblick, das schöne Land, der Ort, da mein Geschick sich unterwarf, ein schönes Augenpaar. Gepriesen sei die erste süße Qual der Strahlen ihres Blicks, die mich bezwangen, die Pfeile Amors, die mein Herz durchdrangen, die Herzenswunden tief und ohne Zahl. Gepriesen seien die Stimmen, die im Leeren verhalten, nach ihr rufend dort und hier, das Seufzen, Weinen, Bitten und Begehren. Gepriesen seien Feder und Papier, die ihren Ruhm verkünden und die schweren Gedanken, die ihr nah sind, einzig ihr. Die freudige Bejahung der Liebe wird hier ja nun überdeutlich durch die Wiederholung, durch die mehrfache Wiederholung von Benedetto. Benedetto sia damit beginnt ja jede Strophe mit Benedetto, ja, also Benedetto sia il giorno, e Benedetto il primo dolce affanno, benedette le voci, e benedette siano tutte le case. Also jede Strophe beginnt mit Benedetto, das nennt man Anapha, ja, eine anaphorische Wiederholung. Dadurch wird ja Intensität erwirkt, Intensität und Nachhaltigkeit, Unterstreichung, Hervorhebung dieses Gedankens des Lobes, der Positivierung. Dann wird das Ganze kumuliert, ja, il giorno, il mese, l'anno, la stagione, il tempo, l'ora, il punto, ja, also das ist ein rhetorischer Gestus der Intensivierung, der hier stattfindet, Intensivierung durch Accumulatio. Und was wird nun positiviert? Positiviert wird das, was wir vorhin schon gesehen haben, nämlich der Moment der ersten Begegnung, des Innamoramento, der ja am Anfang, wie wir gesehen haben, in den Kontext der christlichen Passion gestellt wurde und damit ja sehr, sehr ernsthaft, sehr mit Schmerz verbunden, nel comune dolor, modelliert wurde. Und jetzt aber wird das Ganze als ein großes Glück, etwas zu Feierndes, etwas zu Begrüßendes hier dargestellt. Auch die Schmerzen, auch der Arco, Sie merken, die Elemente kommen wieder, Arco, Saeta, ja, also diese Schlüssellexeme des Innamoramento-Sonetts kommen hier wieder. E l'arco e le saette und io fui punto e le piaghe che fin al cor mi vanno, all das, worüber er sich vorher beklagt hat, wird jetzt hier also zelebriert. Und auch hier wieder etwas, was wir nun schon vielfach gesehen haben, der Bezug zur Dichtung selbst: benedette sian le carte, ja, also gelobt seien die oder gepriesen seien die Blätter, auf die ich ihren Namen schreibe und verherrlicht als Dichter. Also Sie sehen, im Grunde läuft das Ganze immer wieder auf die Dichtung selbst hinaus. Also Laura ist offenbar so etwas wie ein polyvalentes Element, aus dem man in vielfacher Weise dichterische Valenz generieren kann. Und diese, also die Wahl des Namens, haben wir ja schon gesehen, Laura verweist auf den Lorbeerbaum und damit auf den Gott der Dichtung und auf das Gold, das goldene Haar von Laura bzw. auch von Daphne, das ein Teil dieser Situation ist, metonymisch also eingebunden ist in die, diese Urszene sozusagen der Dichtung. Und es lassen sich also vielfach hier Ableitungen bilden, vielfach Funken schlagen aus diesem polyvalenten Komplex Laura. Und so scheint es dann, und das hat Petrarca selber auch sogar in seinen Briefen teilweise angesprochen, hat gesagt, also manche werfen mir vor, ich hätte mir Laura nur ausgedacht, um über sie dichten zu können. Und dann weist er das natürlich von sich und sagt, nein, also ich bin wirklich in sie, ich habe sie wirklich kennengelernt, ich habe sie wirklich geliebt und dann ist sie wirklich gestorben. Ja, das ist ja jetzt auch noch ein Punkt, zu dem wir kommen werden. Laura stirbt, ja, also das ist auch Teil der Textstruktur. Der Canzoniere besteht aus zwei Teilen, in Vita und in Morte. Und Gedichte beziehen sich dann auf sie in erinnernder Art und Weise, nachdem sie gestorben ist. Aber man darf natürlich einen Fehler nicht machen, man darf das nicht modern interpretieren, also als sozusagen als reale Liebe, die lebensweltlich den Dichter geprägt hätte. Es geht in der Tat hier um ein literarisches Spiel, ein Spiel mit Konventionen der Dichtung, wie sie ja schon seit den Provenzalen existierten. Sie erinnern sich, wir haben ja auch schon über die provenzalische Lyrik gesprochen, die dort entstandenen Topoi der Liebesdichtung. Ja? Und an diese Topoi knüpft Petrarca genauso wie Dante an und er verändert sie, er strukturiert sie neu, er setzt sie in neue Kontexte, aber im Prinzip also knüpft er eben auch an diesen Spielcharakter der Dichtung, der Liebesdichtung. Ja, es geht hier nicht um echte Liebe, sondern es geht um poetische Gestaltung von Liebe. Es geht um Liebesdiskurse. Das darf man natürlich als modern denkender Mensch nicht ganz aus dem Auge verlieren, wobei eigentlich auch in der Moderne die Dichtung über Liebe immer auch ein Spiel ist. Ja? Selbst bei den Romantikern, die häufig ihre Vita zum Anlass ihrer Dichtung stilisiert haben. Ja, also jetzt haben wir eben mal zwei sozusagen gegensätzliche Perspektivierungen dieses Liebeszustandes gesehen. Einmal dieses traurige Atti d'allegrezza spenti und so. Und auf der anderen Seite dann benedetto sia il giorno, benedetto. Ne? Also diese unterschiedlichen Affekte. Man spricht hier in der Forschung auch von der antithetischen Affektstruktur. Ja? Also mal ist er tot, traurig und mal ist er überglücklich. Und mal ist er auch beides gleichzeitig. Ja? Also das changiert dann innerhalb eines Textes. Auch das möchte ich Ihnen noch zeigen. An diesem, das ist die widersprüchliche Affektstruktur, am Beispiel von Canzoniere 132. Das ist eines der Sonetti dei Contrari. Also eines der Gegensatzsonette. Sonetti dei Contrari. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento, ma se gli amor per Dio, che cosa è quale? Se buona, onde l'effetto aspro mortale, se ria, onde si dolce ogni tormento, sa mia voglia ardo, onde il pianto e lamento, sa mal mio grado, il lamentar che vale, o viva morte, o dilettoso male, come puoi tanto in me se io non il consento? E se io il consento, a gran torto mi doglio. Fra sì contrari venti, in fra le barca mi trovo, in alto mar senza governo. Sì lieve di saver, d'error si carca, che medesmo non so quel ch'io mi voglio. E tremo a mezza estate, ardendo il verno. Wenn Liebe nicht, was ist's, das in mir wühlt? Ist's Liebe Gott, was mag die Liebe sein? Ist's gut, warum bringt sie so harte Pein? Ist's schlimm, hat man je süßere Qual gefühlt? Wenn ich so brennen will, warum die Klage? Erleid ich's, was hilft Schreien mir und Flehen? Lebendiger Tod, o köstliches Vergehen, wie herrschst du so, wenn ich mich dir versage? Doch will ich's, ist mein Jammern falsches Spiel. Ein Schiff von Winden bin ich hin und her im Meer getrieben mit gebrochenem Steuer. So leicht an Wissen wie an Irrtum schwer, dass ohne Stern mein Wollen ohne Ziel. Ich bin im Sommer Eis, im Winter Feuer. Ja, ich denke, in dieser letzten Zeile, da haben Sie sozusagen in Nutze das ganze Gedicht, diese Widersprüchlichkeit, also im Sommer Eis und im Winter Feuer. Ja? Also die eigentlich unmöglichen, die unmögliche Vereinigung von Gegensätzen. Ja? Auf Italienisch, also tremo a mezza estate, ich zittere mitten im Sommer, ardendo il verno, und brenne im Winter. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Und also hier reflektiert der Liebende also über seinen Zustand. Ist der Zustand freiwillig oder erlitten? Also zwangsweise zu erleiden, ist es ein guter oder ein negativer, ein böser Zustand, buona oria, ja? Ist es ein Zustand, der Liebe, ist es Liebe oder ist es nicht Liebe, ja? Nach dieser dreifachen in Bezugsetzung von Gegensätzen kommt dann im Vers 7 und 8 schon so ein Oxymoron, o viva morte, also lebendiger Tod, ja? Das ist ja auch sowas wie tremo a mezza estate. also das nennt man Oxymoron, also die Ineinsetzung von gegensätzlichen Wertungen oder gegensätzlichen Qualitäten, viva morte, also mehr Gegensatz geht nicht, Leben und Tod ist sozusagen der absolute Gegensatz schlechthin für uns Menschen. Und ja, und das wird also hier gleichgesetzt. Dilettoso male, noch einmal so eine Gleichsetzung, also angenehmes Übel. Ja. Und jetzt nochmal, wie vermagst du so viel in mir, wenn ich es nicht zulasse? Also sprich, nochmal hier diese Gegensatz von Freiwilligkeit und Nicht-Freiwilligkeit. Und dann schließlich ein Bild, frasi contrari venti in frale barca mi trovo in alto mar senza governo, ein topisches Bild einer Schifffahrt, also man ist draußen auf offenem Meer und ist also in einem kleinen Boot, in einer frale barca, den contrari venti ausgesetzt, also den aus verschiedenen Richtungen wehenden Winden und damit eben dem Tod oder der Todesgefahr ausgesetzt. Ja, also hier sehen Sie deutlich eben diese Widersprüchlichkeit einer Zuständlichkeit, einer affektischen Befindlichkeit des Ichs, dass diese Zustände gar nicht so richtig einzuordnen weiß, dass mal sagt, also das kommt mir vor, als wäre es freiwillig, als würde ich es wollen, und dann kommt es mir so vor, als wäre es mir also aufgezwungen und ich könnte mich gar nicht dagegen wehren, und mal kommt es mir vor wie ein Leben und mal wie der Tod und mal wie angenehm und mal wie unangenehm und böse und gut und so weiter. Also eben, ich bin hin und her gerissen, ich bin zerrissen, ich bin hilflos. Das wäre eben diese antithetische Affektstruktur, diese widersprüchliche Affektstruktur des Liebenden. Ja, nun habe ich ja schon, also wir kommen jetzt noch zu zwei Gedichten des zweiten Teils des Canzoniere. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass Laura stirbt und sie also dann erinnert wird in diesen Gedichten ab dem zweiten Teil. Und da schauen wir uns jetzt noch Beispiele an. Wir haben hier einmal 336, also zu der Einteilung der beiden Teile. Teil 1 ist 1 bis 263 und Teil 2 264 bis 366. Ja, der Text hat insgesamt 366 Einzelgedichte. Hauptsächlich sind es Sonette, es sind aber auch Kanzonen dabei und Sestinen und einige andere Formen. Aber doch die größte Anzahl von Texten sind Sonette. Also, im zweiten Teil, In Morte di Madonna Laura, so heißt es in den Ausgaben, natürlich nicht bei Petrarca selbst, aber in den späteren Textausgaben hat sich das eingebürgert, dass man sagt, In Vita di Madonna Laura und In Morte di Madonna Laura. Also im zweiten Teil, da wird eben die Laura dann häufig erinnernd evoziert, und es kommt auch, schon vorher, aber auch dann in diesem Teil, wie wir sehen werden, zu sogenannten Jahrestagsgedichten, da wird erinnert, jetzt sind es 21 Jahre, dass ich ihr zuerst begegnet bin oder dass sie gestorben ist oder so. Ja, das werden wir noch sehen. Also, der Text hat auch, also das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den Sie sich merken sollten, der Text hat auch eine interne Chronologie. Also, ich habe ja gesagt, es ist ein zwar aus verstreuten Texten bestehender, aber doch mit einer Geschichte, mit einem narrativen Substrat ausgestatteter Text. Und diese Geschichte wird auch in ihren chronologischen Bezügen zumindest teilweise markiert. Also, jetzt kommt ein Text, in dem es um das Todesdatum geht. Das ist eben auch ein solcher Text mit einem chronologischen Bezug. Wir lesen ihn. Das ist Nummer 336. Torna mia mente, anzi ve dentro quella, quindi per lete, esser non può sbandita, quali io la vidi in su l'età fiorita, tutta
tutta accesa dei raggi di sua stella. Sì, nel mio primo corso onesta e bella veggiola in sera colta e sì romita, chi grido e le bendessa ancora in vita e in don le cheggio sua dolce favella, talor risponde e talor non fa motto. I come uom cherra e poi più dritto estima, dico alla mente mia, tu sei ingannata. Sai che nel 1348, il di sesto d'aprile, in l'ora prima del corpo uscio quell'anima beata.
Das in einer Übersetzung von Horst Heinze.
Es kehrt zurück, vielmehr es weilt im Geist jene, die Lethe nicht daraus verbannt, weil ich im Blütenalter sie gekannt, wie ich im Blütenalter sie gekannt, entzündet ganz vom Stern, der sie umkreist. So schön und keusch sie wieder sich erweist, dem ersten Blick, so still in sich gewandt, dass laut ich rief, sie hielt dem Tode stand. Dann bat ich, dass ihr eigener Mund sie preist. Bald schweigt sie und bald gibt sie meiner Acht. Und ich, bekehrt von einer besseren Kunde, sage zu meinem Geist, du irrest dich. 1340 Jahr und acht, am 6. des April zur Morgenstunde, erhob die Seele aus dem Körper sich. Das ist also ein Gedicht, in dem die Jahreszahl ihres Todes, also das soll im Jahr 1348 am 6. April gewesen sein. Man hat aber nachweisen können, dass dieser Tag, der angeblich ein Karfreitag war, gar kein Karfreitag gewesen ist, was schon ein Indiz dafür ist, dass das stilisiert ist, denn sie hat, also sie ist dann, das muss man noch hinzufügen, also diese Todesstunde soll in einer Korrespondenz stehen zur ersten Begegnung, die auch an einem Karfreitag, ja, wie wir wissen, gewesen sein soll. Sie sehen schon, also es ist so eine künstliche Konstruktion. Die erste Begegnung und der Tod finden beide am Karfreitag statt. Realgeschichtlich ist das nicht richtig. Der 6. April 1348 war kein Karfreitag. Ja? Daran sieht man schon die Stilisierung dieser Chronologie. Ja, was können wir an dem Text noch hervorheben? Also wir haben einen Erinnerungstext, dass die Geliebte erscheint dem Ich im Traum, und sie erscheint so, als wäre sie nicht eben von Lethe zu verbannen, also sprich von dem Vergessen. Lethe ist ja der Fluss des Vergessens in der Hölle, und dieses Vergessen geht also nicht, das funktioniert nicht bei dem, es erscheint dem Ich im Traum diese Laura so, als wäre sie noch lebendig, als wäre sie so schön und keusch wie am ersten Tag, als er ihr begegnet ist. Und die Illusion, sie sei noch am Leben, die ja durch den Traum bewirkt wird, steht im Widerspruch zu dem Bewusstsein ihres Todes. Ja? Also das wird ja auch sehr schön im Text hervorgehoben, dass während er sie quasi real zu sehen glaubt und sie anspricht und sagt, jetzt sprich doch mit mir, dass gleichzeitig das Bewusstsein dann da ist, nein, du irrst dich, sie ist ja schon tot, sie ist ja schon seit 1348 tot. Das heißt also, zwischen Illusion und Wissen, zwischen Traum und Wirklichkeit kommt es zu einem Konflikt, zu einer Dissonanz, zu einem Widerspruch. Und das ist nun wieder eine Variante dieser Widersprüche, die wir ja schon vielfach gesehen haben. Also auch das Erinnern steht im Zeichen des Widerspruchs. Nun ein letztes Beispiel, wir haben noch zwei, drei Minuten. Letzter Text, den ich noch habe, ist ein Jahrestagsgedicht, 364, also es ist eines der letzten, ja, das drittletzte des Zyklus. Tenne mi amor, anni 21 ardendo, lieto nel fuoco e nel duol pien di speme, poiché Madonna il mio cor seco inseme, salirò al ciel 10 altri anni piangendo. Ormai son stanco e mia vita riprendo di tanto error che di virtute il seme ha quasi spento e le mie parti estreme, alto Dio, a te devotamente rendo. Pentito e tristo dei miei sì spesi anni, che spender si deveano il miglior uso in cercar pace ed in fuggir affanni. Signor, che in questo carcer mai rinchiuso, trammene, salvo dagli eterni danni, che conosco il mio fallo e non lo scuso. Es hielt mich 21 Jahre gefangen, Amor, in Gluten froh und heilen Wunden, als mit der Herrin auch mein Herz entschwunden, füllt ich 10 weitere Jahre aus mit Bangen. Ermattet nun erkenn ich mich umfangen von so viel Irrtum, dass ich nicht gefunden, der Tugend Keim. Nun sollen die letzten Stunden voll Demut nur nach dir, mein Gott, verlangen, in Reue vor so schlecht verbrachten Jahren, die doch bestimmt zu einem besseren Leben, das Leid zu fliehen und Frieden zu erfahren. Herr, der du diesen Kerker mir gegeben, bewahr mich vor den ewigen Gefahren, denn ich kann meine Schuld mir nicht vergeben. Also hier haben wir das, was typisch ist für die letzten Gedichte des Canzoniere, also eine Hinwendung zum Jenseits, zu Gott, zur Jungfrau Maria. Das letzte sehr lange Gedicht, eine Canzone, müsste man jetzt auch noch anschauen, das kann ich nicht machen, das ist zu ausführlich. Also Vergine Canzone von die Marienkanzone, das letzte Gedicht des Canzoniere, setzt das hier fort. Hier haben wir also ein Ich, das sich, wie wir es ja schon zu Beginn gesehen haben, das sich ja so abwendet von diesen Sünden, von dieser Schuld, ja, von der hier die Rede ist, il fallo, oder er sagt hier, die Zeit hätte er besser verbringen müssen, ja, pentito e tristo dei miei si spesi anni, also mit meinen so verbrachten Jahren, che spender si doveano in miglior uso, die man hätte verbringen sollen in besserem Gebrauch, also mit etwas Besserem als mit einer Liebe zu einer Frau, zu einer irdischen, vergänglichen Schönheit, die ja nicht die heilsbringende Liebe zu Gott war. Also eine falsche, fehlgeleitete Liebe, das wäre jetzt hier das, was wir am Anfang ja gesehen haben mit dem Errore, mit dem juvenile Errore, von dem sich das Ich lossagt. Nun ist es aber so, das möchte ich als letztes Ihnen noch anheimstellen und mitgeben, es ist dennoch keine orthodox-christliche Befreiung oder Erlösung oder Hinwendung zu Gott, sondern es ist dieses Spannungsverhältnis von Anfang bis zum Ende gegeben, denn man kann zeigen, in der Marienkanzone, mit der dieser Text endet, dieser Zyklus, da wird Laura in einen Äquivalenzbezug zur Maria gesetzt, also zur göttlichen Jungfrau, und damit wiederum, ja, erhöht und positiviert. Also es ist dann eben doch so, sagt letztlich der Sprecher, ja, wenn ich schon so viel Liebe in eine irdische Donna legen konnte, so viel Liebe zeigen konnte, ja, wie großartig ist denn dann meine Liebe zur Jungfrau Maria? Das heißt also, im Grunde will er damit eine Kontinuität herstellen zwischen seiner irdischen Liebe und der Liebe zu Gott. Ja, also diese irdische Liebe ist, aber damit ist sie auch wieder als irdische doch affirmiert und positiviert, und Sie sehen, dieses Spannungsverhältnis zwischen irdischer und himmlischer Liebe wird nicht aufgelöst. Ja, das ist das Entscheidende. Also wir haben einen christlichen Bezug, das haben wir noch zur Genüge gesehen an diesem Beispiel, von der Imitatio Christi des Karfreitags bis hin zu diesen Schlussgedichten. All das ist einerseits gegeben, auf der anderen Seite ist aber auch da sozusagen eine Widerständigkeit und eine diese Schmerzliebe, ja, die ihrer Widersprüchlichkeit und auch der Wert dieser Schmerzliebe, die eine Liebe ist, zu einer irdischen, einer Cosa Mortale, ja, einer sterblichen Sache, und die dennoch als solche positiv ist, also eben nicht verdrängt, nicht nur verdrängt wird, nicht nur den Schatten gestellt wird, sondern auch als solche bewahrt werden muss. Und damit eben diese Göttlichkeit der Liebe ja, ergänzt oder angreift. Ja? Soweit also meine Bemerkungen zum Tanzenjährig. Nun dürfen Sie sich erstmal über Weihnachten ausgiebig erholen und gleichzeitig natürlich viel lesen. Und damit sehen wir uns wieder am 16. Januar. Ja? Also in der zweiten Woche, in der ersten Woche sind wir nicht da, mit Montag. Und in der zweiten Woche machen wir dann weiter mit der Renaissance, also dann nehmen wir die Neuzeit. Also, bis dann.